Wenn man wissen möchte, welche Botschaft Jesus gepredigt hat, dann wäre es ja eigentlich interessant, einen Blick in die erste Generation der Christen zu werfen. Denn das ist ja die Generation, die er erzogen hat, die quasi seine Botschaft zuerst gehört haben und in die Praxis umgesetzt haben, die er quasi beobachtet hat, die die Worte direkt von der Quelle gehört haben. Und wir finden ja auch Berichte in den Evangelien von seinen Jüngern, dass er einen Kreis von Vertrauten aus 12 Jüngern hatte. Und es wäre ja schön zu wissen, was diese Leute tatsächlich von ihm gehört haben, was sie geglaubt haben, wie sie ihren Glauben verstanden und praktiziert haben. Wir haben zwar jetzt in der Bibel einige Evangelien, die die Namen von Jüngern tragen. Aber wir haben auch bereits gesehen, dass diese Namen erst sehr viel später an diese Evangelien angeheftet wurden. Die Wahrheit ist, wir haben heute kein einziges Dokument von den Menschen, die Jesus einmal begleitet haben. Aber es gibt trotzdem einige Dinge, die wir über die erste Generation wissen. Nicht zuletzt Dinge, die plausibel sind und die auch in der Bibel stehen. Wir wissen, dass die erste Generation von Christen und damit auch die ersten Jünger nach Jesus sich in Jerusalem aufgehalten haben. Und sie waren dort regelmäßige Gäste im jüdischen Tempel. Und wir wissen auch, dass die Jünger von Jesus sich ungefähr 30 Jahre lang dort aufgehalten haben. In Jerusalem, direkt nachdem Jesus nicht mehr da war. Das alleine reicht schon, dass wir bestimmte Rückschlüsse auf ihren Glauben und auf ihre Praxis ziehen können. Und dazu muss man verstehen, wie die Situation damals im ersten Jahrhundert in Palästina war. Palästina war ursprünglich mal ein jüdischer Staat damals. Die wurden von den Römern besetzt, allerdings hatten die Juden immer noch ein gewisses Maß an Kontrolle. Die hatten noch ihr hohes Gericht, die hatten noch einige Priester, die konnten nicht mehr alles so machen, aber sie hatten noch einen gewissen Einfluss. Und das, was sie offiziell nicht machen konnten, haben die manchmal auch selber in die Hand genommen. Jetzt muss man auch verstehen, dass dieser ursprüngliche jüdische Staat, so wie er damals verstanden und auch umgesetzt wurde, keine Demokratie nach westlichem Vorbild war. Damals wurden die Sachen ein bisschen anders gehandhabt. Damals war es beispielsweise so, dass jemand, der die Ehe bricht, gesteinigt wurde. Das war das jüdische Gesetz. Das kann man heute so oder so bewerten, aber das war einfach damals die Situation. Das gab es nicht nur für Ehebruch. Das gab es beispielsweise auch für Dinge wie Gotteslästerung. Ein Jude, der überführt wurde, Gott gelästert zu haben, darauf stand auch die Todesstrafe, die Steinigung. Da stand sogar schon auf den Sabbatbruch. Ein Jude, der erwischt wurde, das Sabbatgebot nicht einzuhalten, selbst der wurde schon mit Steinigung bedroht. Jetzt war es damals so, dass die Juden zwar offiziell keine Todesstrafen mehr durchsetzen durften, allerdings haben sie das auch einfach da mal so unter der Hand gemacht. Das heißt, der Mob der Straße hat sich die Leute gepackt und das Ganze so durchgeführt, ohne offiziellen Prozess. Und wir finden auch Berichte darüber in der Bibel. Wenn wir diese Situation vor Augen haben, dann sagt uns das einiges über die erste Generation, die sich dort aufgehalten haben. Das sind auch Dinge, die wissen wir nicht nur aus der Bibel, das wissen wir auch von unabhängigen Historikern. Da gibt es gar keine so großen Zweifel. Wenn ich mir das vor Augen halte, was weiß ich dann über einen Menschen, der 30 Jahre lang damals in Jerusalem gelebt hat? Nun, ich kann mit Sicherheit sagen, das war nicht jemand, der 30 Jahre lang seiner Frau untreu war. Denn er hatte 30 Jahre dort nicht überstanden. Ich kann genauso über so eine Person sagen, wenn er sich dort in Jerusalem aufgehalten hat, für 30 Jahre war er auch nicht jemand, der Gott gelästert hat. Das hätte er auch nicht überstanden. Er war mit Sicherheit auch nicht eine Person, die sich in diesen 30 Jahren öfter mal was hat zu Schulden kommen lassen wie Sabbatbruch, die Arbeit am Sabbat. Denn auch das hätte er nicht überstanden. Was sagt mir das jetzt über die ersten Christen? Die ersten Christen waren Menschen, sie haben weder an einen dreifaltigen Gott geglaubt, sie haben weder an einen Gott geglaubt, der Mensch geworden ist, und sie haben auf jeden Fall die jüdischen Gebote eingehalten. Anders ist diese Situation sonst nicht zu erklären. Während tatsächlich die Jünger Jesu nach seinem Leben durch Jerusalem gelaufen und hätten einen dreifaltigen Gott gepredigt, hätten die restlichen Juden sich diese sofort gecasht. Das war damals, ist auch bis zum heutigen Tag so, Gotteslästerung. Für den Juden gibt es einen einzigen Gott. Wenn man sagt, es gibt einen Gott in drei Personen und die sind wieder ein Gott und so weiter, damit konnte der nichts anfangen. Das war zu allen Zeiten Gotteslästerung. Ob das die Wahrheit ist oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Aber man konnte so etwas damals nicht sagen. Wir wissen auch, dass diese Leute das jüdische Gesetz eingehalten haben müssen. Es ist anders nicht zu erklären. Die Leute müssen sich an das Sabbatgebot gehalten haben, weil sie sonst dort gar nicht so lange hätten leben können. Das heißt, wir wissen auch, dass die erste Generation von Christen nicht die Idee hatte, dass Jesu Tod das Gesetz Moses aufgehoben hat. Diese Idee muss später entstanden sein. Die ersten Christen haben das auf keinen Fall geglaubt. Wir finden zwar in der Bibel Berichte darüber, dass sie sich manchmal mit den Juden gezofft haben und ein Teil von denen wurde auch vertrieben. Aber die Jünger von Jesus waren 30 Jahre lang in Jerusalem. Und interessanterweise war der Anführer der ersten christlichen Generation der Bruder von Jesus selber. Man nannte ihn Jakobus der Gerechte. Warum der Gerechte? Der Gerechte war damals ein Ausdruck für einen sehr frommen Juden. Und was bedeutet Frömmigkeit im Judentum? Das bedeutet, er war ein praktizierender Jude, der die Gesetze eingehalten hat. Und er war auch dementsprechend bei der jüdischen Bevölkerung beliebt. Aber warum war so jemand Chef der ersten christlichen Generation? Ausgerechnet ein besonders strenger Jude, der soll eine Generation angeführt haben, die ja eigentlich gedacht haben, dass das Gesetz Mose nicht mehr gilt, die plötzlich mit einer vollkommen anderen Gottesvorstellung kommt. Der war aber auch nicht Anführer der Christen. Er war Anführer einer jüdischen Bewegung. Die erste Generation von Christen und damit die Jünger von Jesus, die wurden gar nicht als eine separate Religion identifiziert. Die erste Generation war einfach nur eine jüdische Strömung. Das war auch manchmal problematisch. Wenn die Juden von den Römern verfolgt wurden, haben die Christen gleich mitverfolgt, weil das keine Christen waren. Sie waren einfach ganz normale Juden. Wie hätte es auch anders sein können? Jesus selber war ja ein gesetzestreuer Jude. Wir wissen von Jesus, dass er beschnitten wurde, dass er die jüdischen Gesetze eingehalten hat, dass er im jüdischen Tempel gepredigt hat, dass er aus den jüdischen Schriften gelesen hat. Was hätte von ihm anderes herauskommen sollen? Das passt ehrlich gesagt zu Jesus. Diese Vorstellung, dass die erste christliche Generation keine Christen waren, sondern Juden, vielleicht mit einigen Besonderheiten, das passt zu dem, was Jesus gesagt hat. Schauen wir uns an, was er sagt. Hat Jesus denn solche Dinge gesagt wie, das Gesetz ist aufgehoben? Findet man solche Aussagen von ihm? Man findet eher das Gegenteil. Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Wer nur eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und ehrt und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Die Leute, die sowas gehört haben, kann man sich vorstellen, dass diese Leute etwas anderes waren als Juden? Welchen Sinn hätte das auch gemacht, einen gläubigen und gesetzestreuen Juden zu schicken, um eine andere Religion zu gründen? Das Christentum ist eine andere Religion. Welchen Sinn hätte es gemacht, einen gläubigen und praktizierenden Juden zu schicken, um so eine Religion zu gründen? Wir stellen uns mal den Propheten Noah vor, der zu einem Volk von Götzenanbetern geschickt wurde. Er hatte doch nicht die gleiche Religion wie sie. Welchen Sinn hätte es gemacht, Noah, der selber ein Götzenanbeter war, zu einem Volk von Götzenanbetern zu schicken, um ihnen zu sagen, sie sollen die Götzen nicht mehr anbeten? Welchen Sinn hätte es gemacht, einen gläubigen und gesetzestreuen Juden zu einem Volk der Juden zu schicken, um ihnen zu sagen, ihr braucht nicht mehr wie gesetzestreue Juden zu leben? Das macht doch so gar keinen Sinn. Wenn man die Botschaft Jesu einmal analysiert, dann stellt man fest, er hat das Gesetz nicht aufgehoben, er hat das sogar noch verschärft. Jesus ist gekommen, um den Juden die Bedeutung ihrer Gebote und ihrer Gesetze zu erklären. Und er hat sie keinesfalls aufgehoben, er hat sie eher noch verschärft. Wir finden auch hierauf Hinweise in der Bergpredigt. Jesus spricht zu den Leuten, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wird, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer seinem Bruder nur zornig ist, der ist schon des Gerichts schuldig. Das Gesetz in der Vergangenheit war welches? Ihr sollt nicht töten. Jesus sagt aber, ihr sollt nicht nur nicht töten, ihr sollt nicht einmal jemandem zornig sein. Das ist eine Verschärfung des Gesetzes. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, Wer eine Frau ansieht und sie begehrt, der hat schon die Ehe gebrochen. Klingt das nach einer Aufhebung des Gesetzes? Er hat die Gesetze von Moses noch verschärft. Jesus sagt weiter, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte noch deine linke hin. Und selbst das ist eine Verschärfung. Das Problem ist nur, dass dieses ursprüngliche Gesetz heute missverstanden wird. Wenn ihr heute etwas hört wie Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann kennt man das als das Gesetz der Rache. Das ist dieses böse und schlimme Gesetz der Rache. Und jetzt ist Jesus gekommen und mit dem Gesetz der Barmherzigkeit. Auge um Auge, Zahn um Zahn war aber nach jüdischem Verständnis kein Gesetz der Rache, sondern ein Gesetz der Barmherzigkeit. Man muss nur verstehen, was damit gemeint war. Woher kommt dieses Gesetz? Was war die Bedeutung? Auge um Auge, Zahn um Zahn, das war eine Begrenzung. Es war ein Gesetz, um den Juden mitzuteilen, wenn ihr Vergeltungsmaßnahmen ergreift, dann ist das Maximum, was ihr machen dürft, mit Gleichem zu vergelten. Auge um Auge und Zahn um Zahn. Das ist das Höchste. Mehr dürft ihr auf keinen Fall machen. Das war die Idee dahinter. Jesus kam jetzt und hat denen gesagt, ihr dürft nicht einmal bis dahin gehen. Ihr bleibt noch weiter unten. Man merkt auch hier, dass im heutigen Christentum kein wirkliches Verständnis mehr von jüdischen Gebräuchen und Gesetzen und Vorstellungen und Traditionen vorherrscht. Es ist völlig verloren gegangen. Daher kommt diese Idee, dass es so einen Widerspruch gibt zwischen dem einen und dem anderen. Jesus hat die Gesetze nicht aufgehoben. Jesus hat die Gesetze sogar noch verschärft. Er hat das nicht nur mit diesen Gesetzen gemacht. Er hat den Juden noch ihre anderen Gesetze erklärt. Beispielsweise auch das Sabbatgebot. Die hatten damals ganz komische Vorstellungen davon. Die haben Listen aufgestellt, wie viele Schritte man am Sabbat gehen darf, bevor man das bricht oder nicht. Jesus hat das Ganze viel einfacher praktiziert oder viel einfacher gemacht. Er hat sogar mal einen Menschen am Sabbat geheilt. Und die Leute dachten, darf man das machen am Sabbat? Aber er hat ihnen erklärt, wofür der Sabbat gut ist. Selbst wenn er hier den Sabbat gebrochen hätte, das wäre ja nicht eine Aufhebung des Gesetzes. Ein Gesetz ist klar verkündet worden. Im Alten Testament finden wir eine klare Verkündigung. Diese Gesetze wurden erlassen. Wenn man die aufhebt, dann macht man das doch nicht auf die Art und Weise, dass man eines davon heimlich bricht, sich dabei beobachten lässt und hofft, dass die Leute verstehen, aha, das Gesetz ist aufgehoben. Heutzutage haben wir ein Gesetz, das sagt, dass man in der Innenstadt nicht mehr als 50 Stundenkilometer fahren darf. Wenn man das Gesetz aufhebt, dann würde ja der Verkehrsminister jetzt nicht hingehen, sich einen Ferrari leihen, mit 250 durch die Innenstadt fahren, darauf hoffen, dass die Leute ihn sehen und verstehen, aha, die Geschwindigkeitsbegrenzung ist aufgehoben. Gott hat Gesetze klar verkündet. Ich habe überhaupt kein Problem mit der Vorstellung, dass er Gesetze aufhebt, dass er sie ändert. Aber wenn er das macht, macht er das in klarer Form. Es zeigt uns auch, dass die ersten Christen unmöglich geglaubt haben können, dass Jesu Tod die Gesetze aufgehoben hat. Und die Tatsache, dass sie 30 Jahre in Jerusalem gelebt haben, spricht eine deutliche Sprache. Aber wo finden wir diese Tradition? Wo finden wir die Überlieferung von diesen Christen? Man findet sie tatsächlich noch in der Bibel. Wenn man genau hinschaut, findet man diese Berichte von der ersten Generation von Christen, die dieses Verständnis gar nicht hatten. Man findet in der Bibel einen Jakobusbrief. Er wird dem Bruder von Jesus, Jakobus, zugeschrieben. Ich habe meine Zweifel, ob das so richtig ist, spielt aber auch nicht die Rolle. Wenn man sich diesen Brief mal durchliest, dann ist es eine Anleitung, wie ein Christ ein gottesfürchtiges Leben führt. Es erklärt quasi die christliche Religion. Das Interessante ist, was dort überhaupt nicht drinsteht. Es findet sich dort keine Erwähnung von Kreuzigung und Auferstehung. Doch eigentlich die wesentlichen Elemente. Als Martin Luther diesen Brief gelesen hat, war er fürchterlich wütend. Er hat auch in der protestantischen Version der Bibel diesen Brief ganz ans Ende gestellt. Seiner Meinung nach war das kein christliches Dokument und er hat recht. Es ist kein christliches Dokument, es ist ein jüdisches Dokument. Es gibt ein anderes Dokument aus der Anfangszeit des Christentums. Das nennt sich Didache, die Lehre der 12 Aposteln, das ist der Titel. Es ist ein sehr langes Dokument, wo in Punkten aufgeführt wird, wie man ein gottesfürchtiges christliches Leben führt. Was sind die Anweisungen? Wie lebt ein Christ? In Punkten. So wie man das heute auch von der katholischen Kirche kennt. Die haben auch so ein Buch, das nennt sich Katechismus. Das sind Stichpunkte. Das machst du nicht, das glaubst du. Das gibt es auch aus der damaligen Zeit. Ein langes Dokument. Es erklärt einem zwei Wege. Was ist der Weg des Lebens? Was ist der Weg des Todes? Ausführlich erklärt, was man machen muss. Auch dort findet sich keine Erwähnung von Kreuzigung und Auferstehung. Was ist das für ein Dokument? An welche Christen hat sich das gerichtet? Wir finden aber so einen Hinweis selbst in den Evangelien. Man muss allerdings genau hinschauen. Wir haben bereits kennengelernt, dass sich die ersten drei Evangelien sehr stark ähneln. Markus, Matthäus und Lukas. Und die gängige Erklärung dafür ist folgende. Markus hat sein Evangelium geschrieben. Matthäus und Lukas kamen nach ihm und haben das Evangelium übernommen und noch erweitert. Darum sind sie sich sehr ähnlich. Deswegen lesen sich auch Matthäus und Lukas sehr ähnlich. Beide haben ja aus derselben Quelle abgeschrieben. Jetzt gibt es aber bei Matthäus und Lukas sehr lange Bereiche, die sich auch Wort für Wort gleich lesen, die aber nicht aus Markus stammen. Was ist die Erklärung dafür? Die gängige Erklärung dafür ist, es gibt noch ein anderes Evangelium. Und man hat das einfach mit dem Namen Q bezeichnet. Q mit dem deutschen Namen für Quelle. Es war ein deutscher Forscher, der das entdeckt hat. Jetzt kann man ja rekonstruieren, was in Q drin gestanden hat. Ich kann jetzt gucken, Matthäus, Lukas, vergleicht das mal miteinander. Und das hat man auch gemacht. Man kann das eigentlich sehr gut nachvollziehen. Und das Interessante, was dabei herauskam, in dieser ersten Quelle, die wahrscheinlich noch vor dem ersten Evangelium geschrieben wurde, finden sich fast nur Aussprüche von Jesus. Es sind keine Beschreibungen seiner Taten, es ist das, was er gesagt hat. Das Interessante ist, was da nicht drin steht in dieser Quelle Q. In dieser Quelle Q, wo wir so viel über die Botschaft Jesu hören, steht nicht ein einziges Wort über Kreuzigung und Auferstehung von Jesus. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass es in der ersten Generation unter den Christen eine Gruppierung, eine Strömung, eine Tradition gab, für die Kreuzigung und Auferstehung von Jesus vollkommen belanglos waren.